Deutschlandfunk Kultur. Tonart.
Live von der Leipziger Buchmesse mit einem weiteren Musikbuch. Kann man Elvis, New Wave und die Oper kreuzen? Es gab einen Künstler in den 70ern, der das gemacht hat. Und er ist heute fast in Vergessenheit geraten. Wir spielen ihn kurz ein. Klaus Nomi, so klang er.
Every boy wants a girl.
New Wave und Oper verbindet sich in der Musik von Klaus Nomi. Er stammt aus dem Allgäu, ist Ende der 70er nach New York gegangen, hat sich dann zum Countertenor ausgebildet und ist da ein Untergrundphänomen geworden. David Bowie hat ihn dann entdeckt, dann kam er in eine große Fernsehshow und dann ging die Karriere los und war dann auch schnell danach wieder vorbei. Er ist eines der ersten prominenten AIDS-Opfer geworden. Und all das kann man nachlesen im neuen Band von Monika Hempel, Klaus Nomi, Stimme im Orbit. Monika Hempel, hallo, herzlich willkommen.
Hallo.
Hier auf dem Band sieht man es, die Leute im Radio können es jetzt leider nicht sehen, also eine spannende Figur, androgyne Gestalt, ganz aufgeregt verkleidet. Ihr erster Kontakt mit Nomi, haben Sie im Buch geschrieben, war eher furchteinflößend. Was, können Sie sich erinnern, wie
ja,
das war?
Ja, also das war wirklich Anfang der 80er Jahre, erschien Klaus Nomi im Fernsehen bei Thomas Gottschalk in der Sowas. Da war ich so 14 oder 15 und war wirklich geschockt. Von der Stimme vor allen Dingen, Countertenor kannte damals eigentlich fast noch niemand. Und auch so ein bisschen von seinem schwarz-weißen, strengen Look. Ich habe ihn dann aber nie vergessen und Jahre später wiederentdeckt und dann wirklich voller Begeisterung auch seine Operninterpretation, seine New Wave-Interpretation, seine Pop-Songs, wie jetzt eben Lightning Strikes. Er ist halt jemand, der in keine Kategorie passt, weder musikgenremäßig als auch gendermäßig. Und ich finde dieses Thema eben, dass er sich jeglicher Kategorisierung entzieht, finde ich heute auch noch wahnsinnig relevant.
Und, Sie haben ja gesagt, es gab irgendwie noch gar kein Buch über ihn. Woran liegt denn das? So ein besonderer Musikmensch mit so einer spannenden, schillernden Karriere. Warum hat sich um den zwischen Buchdeckeln noch keiner gekümmert bisher?
Ja, also ich denke mal, ein Grund ist sicher, Nomi war kein Massenphänomen. Und auch wirklich, dass keiner so richtig wusste. Ja, die Opernleute wussten nichts über seine New Wave-Seite. Die Alternativmusikseite wusste nichts über seine Opernseite. Also das war immer so, dann war er teilweise ja in Deutschland, teilweise in den USA. Ich kenne Leute in den USA, die wollten schon mal vor 20 Jahren ein Buch über ihn machen, haben das aber auch nie durchgezogen, wahrscheinlich weil ihnen auch so die deutsche Vergangenheit gefehlt hat. Ich meine, Nomi hat ja die ersten 30 Jahre seines Lebens in Deutschland verbracht. Erst im Allgäu, dann in Essen und dann in West-Berlin. Und das war für mich auch natürlich eine Herausforderung, dort noch Leute zu finden, die ihn kannten, in New York noch Leute zu finden, die ihn kannten, seinen Nachlass durchzuarbeiten.
Und das wollte ich gerade fragen. Sie haben geschrieben, dass Sie relativ leicht Zugang zu dem Nachlass hatten. Der bestand aus einem halben Dutzend Kissen, die Sie in New York gefunden haben.
Nee, also der Nachlass ist in der Harvard-Universitätsbibliothek. Die haben den 2019 gekauft. Das sind 15 Kartons, total ungeordnet mit Fotos, mit seiner Schallplattensammlung, mit Briefen, offiziellen Dokumenten, wirklich von der Geburtsurkunde bis zur Sterbeurkunde, seine Adressbücher, Notizbücher und da habe ich mich also in der Bibliothek vergraben und das alles durchgesehen.
Und dann haben Sie gesagt, Sie haben auch noch ein paar alte Bekannte quasi von ihm aktivieren können. Was haben Sie da für Anekdoten bekommen? Vielleicht auch Sachen, von denen Sie noch gar nichts wussten?
Ja, also ich habe in Berlin Kontakt zu Leuten bekommen. Er hat in der Deutschen Oper als Platzanweiser gearbeitet. Und da hat auch jemand einen Film drüber gemacht, der beim Sender Freies Berlin auch im Fernsehen lief. wo er halt aus dem Stegreif für seine Kollegen La Traviata singt. Mhm. Und die Kollegen.
Das sind so heimliche Aufnahmen, die gemacht haben, ne?
Also das ist eine offizielle Aufnahme, aber er hat auch so beim Umziehen dann, also die hatten ja alle eine Uniform an damals, die Platzanweiser, hat er schon beim Umziehen, hat er auch schon Opernarien gesungen.
Was hat denn die zeitgenössische Oper zu dem gesagt? Also, weil er ja so eine, Sie haben es ja ganz gut beschrieben, das war so eine Mischform aus New Wave und Oper. Hat der klassische Musikbetrieb da eigentlich gesagt, das fassen wir lieber nicht an?
Also ich glaube, zu seiner Zeit, er hat ja in den 60er Jahren mal zwei, drei Semester Gesang studiert in West-Berlin und seine Gesangslehrer wollten also, dass er Tenor wird. Und er wollte aber immer schon Countertenor singen. Also er passte in diesen traditionellen Opernbetrieb damals überhaupt nicht rein. Und ich glaube, das hatte auch keiner je in Erwägung gezogen gehabt, dass er da also in der Oper singen könnte. Er hat in Essen mal als Statist in der Oper gearbeitet, noch als nach der Schule. Aber also der Opernbetrieb war für ihn noch nicht reif, sagen wir mal.
Sie haben das eben schon ein bisschen angesprochen, dass er so ein Gesamtkunstwerk war. Das ist ja auch so eine wagnerische Idee zwischen Performance, Musik und Kostüm. Also irgendwie, ich habe dann gedacht, das ist eigentlich ein Popkünstler im besten Sinne, weil es eben nicht nur um Musik geht, sondern auch die Darstellung, das Verkleiden und der Tanz.
Ja, also er war auch ein starker visueller Künstler, hat auch seine Kostüme alle selbst gezeichnet und selbst entworfen. Und ich hätte mir vorstellen können, wenn er noch länger gelebt hätte, dass da auch wirklich noch viel gekommen wäre, so in mehr in Performance-Richtung, vielleicht auch so ein bisschen mehr elektronische Musik. Also er mochte zum Beispiel auch Kraftwerk sehr gerne, hat also auch von Kraftwerk, gibt es Platten in seiner Schallplattensammlung. Und ja, kurz nach seinem Tod hat ja Malcolm McLaren dann mit Madame Butterfly auch ein Opernsample in die Popcharts in Großbritannien gebracht. Also ja. Da war Nomi war echt zu früh für viele Sachen, die er gemacht hat.
Also das fand ich auch faszinierend zu sehen, dass die Wahrnehmung nach seinem Tod so enorm anders ist und er jetzt quasi schon kultisch verehrt wird. Wie hat sich das denn verändert, die Wahrnehmung nach seinem Tod?
Also ich glaube, unmittelbar nach seinem Tod war natürlich so dieses AIDS-Thema allgegenwärtig. Also er war halt dann auch ein bisschen so das Gesicht für AIDS. Und in französischen Presse, die haben auch auf den Titelseiten der Magazine, Nomi erschien immer im Zusammenhang mit AIDS. Ich finde, das hat sich erst so ein bisschen um die Jahrtausendwende dann gewandelt, dass eben wieder seine künstlerische Persönlichkeit in den Mittelpunkt rückte. Und sowohl in der Klassik, also mit Olga Neuwirth, als auch Techno mit DJ Hell wirklich sich Musiker auf ihn beziehen. Und das setzt sich bis heute fort.
Jetzt haben Sie lange dran recherchiert an dem Buch und sich lange mit Klaus Nomi beschäftigt. Wie ist denn das? Haben Sie ein anderes Bild von ihm bekommen? Sind Sie ihm vielleicht auch ein bisschen näher gekommen? Ist Klaus Nomi jetzt eine andere Figur für Sie?
Ja, also ich, für mich persönlich, er wurde ja immer so in der Öffentlichkeit durch den AIDS-Tod auch so ein bisschen als tragische Figur gesehen. Freunde von ihm haben mir auch oft gesagt, dass er wahnsinnig witzig sein konnte, dass er Humor hatte und das wollte ich auch so ein bisschen in meinem Buch vermitteln, also mit Zitaten von ihm, mit seinen Zeichnungen auch, dass er halt nicht nur wirklich so diese, wie so eine tragische Opernfigur am Ende stirbt, sondern dass da noch mehr war.
Und die Geschlechterrollen haben Sie schon angesprochen. Das war natürlich was ganz Besonderes, dass so jemand wie er in dieser androgynen Erscheinung als schwuler Mann dann mit den Geschlechterrollen auch spielt. Das war für die damalige Zeit, glaube ich, schon verhältnismäßig mutig. Und er hat auch, glaube ich, ein bisschen Pionierarbeit geleistet.
Ja, also das war, finde ich, schon als Kind in den 50er Jahren in Deutschland, hat er gesagt, als er eine Opernsängerin im Radio gehört hat, so möchte ich auch singen. Dass er eben keine Frau war, sondern ein kleiner Junge aus dem Allgäu. Das hat für ihn nie eine Rolle gespielt. Also das war für ihn klar, so möchte er singen, wie eine Opernsängerin. Und das finde ich einfach wunderbar. Und ja, da ist er echt.
Sie haben sich so viel mit ihm auseinandergesetzt, den Nachlass durchgesehen. Es gibt eine Menge Platten von ihm. Haben Sie irgendwas gefunden, was noch unveröffentlicht ist? Gibt es vielleicht jetzt, gerade wo er vielleicht jetzt ein bisschen populärer wird, noch Material, auf das man sich freuen könnte oder unveröffentlicht ist?
Also es gibt in Harvard einige Tonbänder mit Demos, die konnte ich mir leider nicht anhören, einfach weil da keine passenden Abspielgeräte vorhanden waren. Ich denke mal, ich habe auch von Bekannten gehört, die gesagt haben, sie haben noch so private Aufnahmen, die sind in irgendwelchen Kellern oder Lagerräumen. Vielleicht, wenn man jetzt noch ein bisschen gräbt, findet sich mal was. Das wäre natürlich toll. Aber
die nächste Klaus-Nomi-Doku, die müssen Sie eigentlich betreuen.
Ja, also ich hoffe natürlich, dass ich, der Dokumentarfilm über ihn ist jetzt 20 Jahre alt, also hat halt mehr sich auch auf die öffentliche Figur Nomi bezogen. Vielleicht gibt es mal was Neues. Gibt auch einige Filmprojekte vielleicht, ob sie sich dann umsetzen lassen, mal schauen. Aber ich denke mal, wir haben noch nicht das Letzte über Klaus Nomi gehört.
Viel Spannendes nachzulesen in dem Buch Klaus Nomi, Stimme im Orbit. Andreas Reifer Verlag erschien, 300 Seiten für 22 Euro. Monika Hempel hat sich diese fleißige Arbeit gemacht. Ich danke Ihnen ganz herzlich für den Besuch und für das Buch.